Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K23, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. Das Spiel ist seit dem 17. März 2023 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S erhältlich. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass davon schon einige von euch da schon dran sind und schon die ersten Runden gespielt haben. Mit dabei zum Beispiel der Showcase-Modus um John Cena, das Wargames-Match ist neu, wir haben natürlich auch das Universe, es gibt den GM-Mode und so weiter und so fort. Aber Kai, es gibt ja vor allem auch gleich zwei Karrierewege diesmal und die sind auch überarbeitet worden, muss man sagen.
Ja, da startest du auch am Ende der Nahrungskette. Und ich bin ganz ehrlich, es war nicht im Karrieremodus, aber in einem anderen Modus habe ich mein erstes Match verloren. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Also bin ich schon auch als Underdog so in meine WWE 2K-Karriere gestartet. Das war suboptimal. Danach habe ich aber erstmal nur Sieger eingefahren. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Das ist sehr löblich. Ich habe erstmal mit Sami Zayn gegen Roman Reigns bei Elimination Chamber gekämpft. Und es war super knapp. Das war richtig geil. Also ich habe richtig Spaß gehabt dabei, weil mir Roman Reigns aus dem Nichts einfach mal einen Superman-Punch und Spear reingedrückt hat. Wieso auch nicht? Naja, wie dem auch sei. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang. Dann können wir jetzt hier auch in den Podcast reinstarten. Wir sprechen heute über Underdogs im Wrestling und damit ab dafür viel Spaß bei dieser Episode von Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 528. Heute sprechen wir über Underdogs im Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der David Kloß vom MannTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Lang ist her, David. Du bist das letzte Mal dabei gewesen. Es haben schon einige gefragt, ob es dich noch gibt.
Ja, mich gibt es, aber ich glaube, ich bin jetzt schwerer unterzukommen, weil ich meine Sehgewohnheiten ein bisschen geändert habe.
David, guck nur noch New Japan.
Das ist mir viel zu Mainstream.
Wieso, was hast du denn geändert?
Es war einfach zu viel Zeit, die ich für Wrestling nutzen musste, aber ich hatte halt kaum Zeit. Und dann habe ich halt ziemlich wenig Zeit für Sarah gehabt und für meine Freunde. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt ein bisschen besser rationieren. Und wo mache ich das? Aber das war bei allen Sachen. Selbst beim Fußball habe ich das ein bisschen anders eingemacht.
Na, manchmal muss man gucken, wie man die Zeit am besten ausnutzt, die man eben dann hat. Ich habe unter anderem meine Zeit am letzten Wochenende beim WXW 16 Karat Gold verbracht und möchte mich da auch nochmal bedanken bei ganz vielen lieben Menschen, mit denen wir da gequatscht haben, die uns echt nettes Feedback gegeben haben, die sogar Fotos mit mir machen wollten, was total absurd gewesen ist, von Markus auch. Also Dankeschön dafür, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle gut nach Hause gekommen. Ich hoffe, ihr habt alle kein Corona bekommen, weil momentan türmen sich ja die Corona-Meldungen auf Twitter. Bei mir ist auch noch alles gut, trotz leichtem Husten. Darüber haben wir jetzt auch relativ viel im Supporter-Programm gemacht. Wir hatten die Review, wir hatten auch ein wirklich ziemlich cooles Interview-Special von Markus, der ist hier da rumgelaufen und hat 36 Leute interviewt. Ich sag's nochmal, 36.
Macher.
Also, alles so anderthalb, zwei Minuten Dinger, aber super witzig. Also, egal ob mit Mascha Slamovic, Ahura, auch mit Dennis Birkendahl, Frank Fährmann, also den Leuten von der WXW, Dan Malmann, ganz vielen Leuten, also ganz vielen Leuten. Der Commander war auch dabei, sogar Irie hat einen auf die Fresse ins Mikrofon geschnauft. Also, was willst du mehr? Ist ein super schöner Rückblick auf das Wochenende aus einer ganz anderen Perspektive, weil Markus die ganzen Interviewschnipsel quasi in Reihe hintereinander geschnitten hat, sodass er quasi bei Inner Circle angefangen hat und man hat gemerkt, dann geht's dann so weiter hinten dran. Sehr schöne andere Art und Weise, wie man das Wochenende nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Hat mir sehr gut gefallen. Erscheint auch nächste Woche dann in unserem Interview-Feed. Und da gibt's auch noch zwei kleine Änderungen. Ihr wisst ja, wir haben ja mit Headlock Pro Wrestling Interviews auch noch einen zweiten Kanal, den man als Podcast abonnieren kann. Aber den wird's jetzt demnächst auch separat auf YouTube geben. Wir haben gemerkt, das wird nicht ganz so angenommen in unserem Podcast-Kanal auf YouTube, wie wir uns das vielleicht auch gedacht haben. Deswegen machen wir es anders. Wir machen einen separaten Interview-Kanal und der wird gerade aufgebaut. Das heißt, da werden gerade die Videos neu hochgeladen und verarbeitet. Den Link dazu, den findet ihr dann eben auch schon hier in den Shownotes zum Beispiel. Wir werden da schnellstmöglich das auch an den Start bringen. Und es ist geplant, dass dann auch für die kommenden Inhalte, das ist unter anderem das angesprochene Karat-Special mit den 36 Kurzinterviews und dann auch noch ein Interview mit den Machern von Pro Wrestling Österreich. Da in der kommenden Woche soll das dann schon online sein. Wie gesagt, Link werdet ihr finden. Und genauso, was wir auch neu machen und was wir ein bisschen befeuern werden, ist Instagram. Also da werden wir demnächst Gewinnspiel haben und da wird auch der gute Kai dann aus LA dann vom WrestleMania-Wochenende berichten. Also das wird auch ziemlich cool werden. Und ja, also ihr merkt, es ist weiterhin jede Menge Bewegung im Projekt. Und wenn ihr möchtet, unterstützt uns da auch gern. Für euch gibt's dann auf Patreon und Steady, ihr wisst es ja auch, jede Menge Bonus-Content, den es wirklich nur da gibt. So, und nächste Woche sprechen wir übrigens über überbewertete Wrestler. Das war ja ein Thema, was sich der Kai gewünscht hat, nicht wahr?
Yes, Carl Anderson, mach dich bereit.
Das wird schön. Ansonsten noch aktuell das Magazin, wir haben das Match of the Week und so weiter und so fort. Und damit würde ich sagen, können wir dann hier auch gleich in das Thema einsteigen. Underdogs. Und natürlich kommt dieses Thema nicht von ungefähr, ne? Also wir haben momentan eine große Underdog-Storyline bei WWE und das ist natürlich die Geschichte um Sami Zayn. Und Kai, ich frage dich da erstmal, wie sieht's aus? Ist das eine Underdog-Story oder ist das was anderes? Wie siehst du das?
Also ich muss sagen, prinzipiell war ja Sami Zayn früher auch schon Underdog, aber auf eine andere Art und Weise. Also man hat ja auch generell als Fan häufig, dass man den Underdog, also jemanden, der unterlegen ist, irgendwie schon mal mehr mag. Der hat dann so eine Babyface-Ausstrahlung. Man ist dann vielleicht für den Typen, wo man denkt, ah, der gewinnt eher nicht. Und bei Sami Zayn jetzt ist es ja diese Mischung aus Underdog, er alleine gegen die große Bloodline, gemischt eben aber auch noch mit dieser persönlichen Ebene, weil Kevin Owens gegen die Bloodline ist ja auch irgendwie eine Underdog-Storyline, aber ganz anders als Sami Zayn, weil da eben nicht nur dieses der David gegen den Goliath kämpft, sondern da ist ja noch persönlich viel mehr. Die sind verwoben miteinander. Da gibt's Beziehungen, Sami Zayn, Jey Uso, Sami Zayn, Jimmy Uso, die Entwicklung davon. Also das ist, das nur als Underdog-Story zu betiteln, wäre zu wenig, weil da ganz viel zusammenkommt. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine Underdog-Story.
Genau, als Underdog bezeichnen wir ja auch einen Außenseiter quasi und das ist ja auch Sami Zayn. Sami Zayn hat ja quasi die Nähe der Bloodline gesucht. Diese Verbindung wollte er haben und hat da ja eben auch lang und hart für gearbeitet, dass er da reinkommt, erstmal so ein bisschen auf eine etwas komödiantische Art und Weise und dann natürlich dann auch im späteren Verlauf hat er dann ja auch ein oder andere Mal hier die Schläge und Aktionen kassiert, hat sich da quasi ins Feuer geworfen und natürlich gab es dann auch dann irgendwann den Moment, wo er gesagt hat, nee, also hier, das passt dann nicht mehr, wo er sich dann gegen die Bloodline gestellt hat. Und was war das für ein Moment und was war das jetzt auch zuletzt nochmal für ein Moment, als sich dann ja Jey Uso hier entschieden hat, wo man gedacht hat, Mensch, ne, jetzt ist er da, Kai. Da hast du, glaube ich, auch ein bisschen geweint, oder innerlich so. Das war ein geiler, ich habe mir jetzt, glaube ich, 5-mal hintereinander angeschaut, weil ich das so emotional und so gut fand.
Ja, also auch bei solchen Sachen, finde ich, da reichen auch nicht die YouTube-Schnipsel. Da muss man dann auch nochmal The Zone anwerfen und wirklich da jede Sekunde wirken lassen, weil das Segment, das geht ja auch. Und da wird dann auch mal 10 Sekunden nur gestanden und sich angeschaut. Also alleine, wie lange Jimmy und Jay im Ring stehen. Das ist ja schon eine halbe Minute. Und das Crowdwork dabei, wie man dann denkt, erst, oh, die umarmen sich, die Crowd chantet holy shit. Und du denkst dir, ja, cool, aber ich glaub noch nicht so dran. Auf einmal gibt's einen Superkick dabei. Also wirklich fantastisch. Und ja, natürlich, da bricht einem das Herz.
Auf jeden Fall. David, wie geht's dir mit der Geschichte?
Ich liebe die Geschichte. Und für mich ist sie sogar eine klassische Underdog-Geschichte, weil die mich sehr an Mick Foley erinnert. Und Sami Zayn ist ja vom Status her, wenn ich dann zurückdenke, unsere ganzen Ausblicke oder wo wir sagten, ja, underrated Wrestler. Und Sami Zayn kam da halt oft vor. Also ein Wrestler, ein Underdog kann auch sein, wenn das Publikum jemanden besser einschätzt, als er eingesetzt wird. Und das trifft halt hier zu. So, dann hast du aber noch eine Story-Underdog, eine Underdog-Storyline zusätzlich dazu. Also die Fans sehen ihn schon so. Dann hast du aber noch jemanden, der ja quasi Freundschaft sucht oder halt dazugehören möchte. Wo dann aber auch Roman Reigns derjenige ist, der halt ganz klar über ihn eigentlich steht. Aber trotzdem kämpft er sich halt hoch und da raus. Und für mich ist das einfach eine richtig fantastische Underdog-Storyline.
Ist es für mich auch. Also ich sehe diese Parallele zu Sami Zayn übrigens auch, zu Mick Foley übrigens auch. Sowohl was das Micwork angeht, als auch was diese ganze Familien Geschichte angeht, quasi. Mick Foley damals wollte zu einem Vince McMahon, zur Corporation mit dazu, ist dann da betrogen worden, Sami Zayn jetzt hier eben auf diesem Wege andersrum. Ich sehe da schon Parallelen, auch in der Art und Weise, wie die beiden sich präsentieren.
Auch was die Behaarung angeht.
Das auch, was die Bartlänge angeht, auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, ich sehe es auch so. Es ist eine schöne Storyline, eben gerade auch, weil sie so tief ist. Und das macht es dann eben auch ein bisschen besonders, weil Underdog-Storylines, die gibt es ja in verschiedenen Versionen. Es gibt Underdog-Storylines, die werden durch einen überraschenden Sieg gezündet. Es gibt Underdog-Charakter, die wirklich quasi allein aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Statur, aufgrund vieler anderer Faktoren, ihres Gimmicks, dann eben auch in erster Linie ein Außenseiter-Charakter sind und davon quasi auch ihr Leben lang als Wrestler oder Wrestlerin zehren. Und das ist eben ganz was Interessantes und darüber wollen wir heute dann eben auch sprechen. Sami Zayn war so ein bisschen der aktuelle Aufhänger. Ich muss aber natürlich da trotzdem fragen, David, was war denn der erste Gedanke, als du hier Underdogs im Wrestling gehört und gelesen hast, das Thema? Was ist dir dazu zuerst eingefallen?
Also erst einmal, dass es meine Lieblingsart-Storyline ist im Wrestling, die kriegt mich immer. Und dann als nächstes habe ich an 1-2-3-Kid gedacht. Weil das war einfach als Kind für mich die erste große Underdog-Storyline, wo ich emotional ganz doll drin war. Du hattest vorher auch immer, muss man auch sagen, selbst in Hulk Hogan kannst du als Underdog präsentieren, indem du halt den Riesen dagegen stellst. Aber diese Konstellation war es halt nie, die mich gepackt hat, sondern wirklich dieser echte Underdog, den ich auch, wenn ich den sehe, einfach denke, nee, du gehörst eigentlich nicht nach oben.
Ja, ich mag auch diese Underdog-Geschichten nicht, wo quasi der Champion zum Außenseiter wird, eben nur weil er quasi entweder größere Hürden nehmen muss oder weil er einen größeren Gegner gegenüber hat. Du hast gerade angesprochen.
John Cena.
John Cena verschiedene halt auch nicht. Ne? Hulk Hogan gegen Andre the Giant. Ne? Da war auch gesagt, der Außenseiter. So, ja, aber sorry, nee, Hogan kann nicht Außenseiter sein. So, wenn, dann sind die halt auf Augenhöhe, aber das ist halt dann keine richtige Underdog-Geschichte. Mir geht's übrigens genauso, um meine eigene Frage zu beantworten. Mein erster Gedanke hier war auch 1-2-3-Kid, Razor Ramon. Wer das damals gesehen hat, wir haben da auch schon Match of the Week zugemacht und andere Podcasts. Also, das ist halt ein absolut geiler Moment gewesen. Und das haben auch ganz wenige vergessen, die das damals gesehen haben. Kai, als dieses Ereignis stattgefunden hat, das war ja im Jahr 1993, da warst du noch flüssig, oder?
Ja, da war ich noch ein Gedanke im Kopf meines Vaters. Also
ein schmutziger.
Ja, ein ganz schmutziger Gedanke. Aber ich finde es witzig, weil ich habe das auch so ein bisschen am Alter festgemacht. Und natürlich ist es dann bei mir ein Rey Mysterio, der dann auch eine Zeit lang sehr als einer, oder auch eine sehr, sehr lange Zeit lang, Großteil seiner Karriere, als Underdog präsentiert wurde. Und das war der erste Name, an den ich da denken musste. Und auch ähnlich wie bei David, natürlich auch ein bisschen dem Alter geschuldet, aber ich sage auch heute funktioniert es noch fantastisch bei mir. Ich mochte deswegen auch einen Rey Mysterio super gerne. Der war irgendwie klein, der hat da in Anführungsstrichen nicht so reingepasst, obwohl er auch noch mal muskulöser war jetzt als zum Beispiel 1-2-3-Kid, ne? Weil er einfach kompakter war. Nichtsdestotrotz mag ich dann auch diesen Look, wo du denkst, ja, so wirklich passt du hier gerade nicht rein in dieses Land der Riesen. Und du setzt dich da irgendwie doch durch. Das fand ich immer geil.
Ich glaube, am wichtigsten bei Underdog-Stories ist halt wirklich die Story. Also ich finde, was halt nirgendwo kann es so gut funktionieren, dass du die Fans mit auf eine Reise nimmst. Und je länger diese Reise ist und je emotionaler, desto mehr Bindung kannst du aufbauen und desto größer ist auch der Impact. Deswegen mag ich halt nicht, wenn jetzt nur ein schneller Sieg da ist, aber dann halt danach nichts folgt, sondern ich möchte halt diese Reise miterleben.
Aber genau. Ich habe auch die Theorie, dass Menschen generell sehr anfällig sind für Underdog-Stories. Also egal wo. Sei es im Film oder so, wollte ich sagen, sei es im Sport, wo dann, die war trotzdem damals auch krass, aber wenn dann so eine Mannschaft wie Leicester City die Premier League gewinnt, wenn aber einmal Mannschaften wie Union Berlin oben stehen in der Tabelle, also man ist ja sehr häufig für den Außenseiter, wenn gerade bei WMs oder bei EMs, wenn dann keine Ahnung, irgendein Land die große etablierte Nation schlägt, sowas schlägt immer Wellen, sowas finden Leute immer geil und ich kann mich davon auch nicht freisprechen.
Ja, aber das darum ist übrigens auch die Reise. Also gerade wenn du so bedenkst, so WrestleMania, WM, Fußball-WM, und dann erlebst du mit wie in Costa Rica so, oh, die gewinnen auf einmal, habe ich gar nicht mit gerechnet, ja, okay, dann das nächste Spiel, oh, die gewinnen, oh, die kommen weiter, oh, das nächste, die gewinnen die auch noch und du kriegst das halt mit, dieses Gefühl, anfangs glaubst du ja nicht, dass das möglich ist bei Underdog-Storylines und halt im echten Leben. Und dann merkst du, ey, doch, man kommt immer näher.
Ja, aber hier so 2016, die Island oder sowas, ne?
Ja,
also genau so solche Teams, ja. Und das hast du überall, das hast du ja auch in Filmen. Also ich glaube wirklich, dass wir als Menschen sehr anfällig sind für diese Underdog-Präsentation, weil wir auch wollen, dass mal Personen, Teams, was auch immer, die man gar nicht so als Sieger sieht, irgendwo als Sieger hervorgehen. Da freut man sich immer mit.
Und wenn jemand über sich hinauswächst, ich sag mal nur Luke Skywalker. Also du willst halt wirklich dieses, eigentlich schaffst du es nicht, aber komm, vielleicht schaffst du es doch, du wächst über dich hinaus.
Ich habe mir letztens noch Rocky 4 angeschaut. Da ist Rocky schon ganz oben, aber trotzdem, auch da ist er, der ist ja auch quasi Großteil seiner Karriere ein Underdog. Ne? Der kommt aus der Gosse quasi, kämpft sich dann hoch, bekommt diese Chance. Dann gibt's erstmal den ersten Kampf, den verliert er, dann kriegt er das Rückmatch, das gewinnt er und ist dann an der Spitze. Und genau diesen Weg, den willst du halt eben auch gehen. Und das ist ja eben auch was ganz Menschliches. Ich glaube, niemand geht ja durchs Leben und sagt, boah, ich bin ja so geil, ne? Ich bin, ne, jeder
der
lebt
Kai mich schon.
Und ich bin und ich bin überall zu Hause, sondern jeder fühlt sich ja mal schlecht und jeder fühlt sich mal wie ein Außenseiter oder mal minderwertig, keine Ahnung was. Ich meine, das plagt uns ja alle irgendwo, ne? Also, dass man da so ein bisschen sich Gedanken drüber macht, wo steht man denn überhaupt? Und ich halte das für absolut natürlich, dass man dann eben gerade auch, wenn du wirklich Charaktere schaffst, die liebenswert sind, mit denen du dich eben identifizieren kannst, dass du dann dich da eben so reinversetzen kannst. Wie gesagt, Rocky gehört zu meinen Lieblingsserien, die ich da so im Filmbereich habe. Ne? Und gerade dieses, immer zu diesen Underdog-Geschichten gehört ja auch immer dieser Weg, das ist ja wie eine Heldenreise. Und du fängst ganz unten an und überwindest dann verschiedene Hindernisse, bis du dann quasi an einem Punkt angekommen bist, ja, ne, da, dass du oben bist und danach kommt vielleicht wieder der Fall und so weiter und so fort. Aber es ist halt eben, wie David auch schon gesagt hat, es ist halt eben eine Reise, auf die der Zuschauer, der Konsument genommen wird. Und das ist in jedem unterhaltenden Medium, egal ob Film, Buch oder von mir aus eben auch Wrestling, was ich als Kunstform bezeichnen würde, ist das ein ganz gängiges Motiv. Nur, dass man eben im Wrestling natürlich da noch eine ganz andere Herangehensweise hat, eben ob der Stilmöglichkeiten, die man eben im Wrestling hat. Wo ich zum Beispiel auch sowas ansprechen möchte wie, du hast gerade angesprochen, Kai, gerade in Rey Mysterio, ein Land der Riesen, jemand, der sehr klein ist und dadurch aber trotzdem auch seinen Vorteil daraus zieht, durch die Geschwindigkeit, durch das Tempo, durch die Technik. Klar, die Körpergröße kannst du hervorragend nehmen, um einen Außenseiter darzustellen. Rey Mysterio ist ein Beispiel. Spike Dudley, nur so ein anderes Beispiel, der war ja auch jemand, ich meine, schaut euch mal Spike Dudley gegen Mike Awesome an zum Beispiel. was da passiert ist. Auch so jemand, der quasi dieses Underdog-Dasein zum Teil seiner Karriere gemacht hat. Außer als er dann irgendwann mal der Chef der Dudley Boys gewesen ist. Aber
ich fand das eh ganz komisch, weil auch als ich mir jetzt so Gedanken gemacht habe über den Podcast, ich finde, es gibt einmal diese, ich nenne es mal Standard-Underdogs, die auch aussehen wie Underdogs. Ne, da würde ich jetzt zuzählen, ein Rey Mysterio, ein Sami Zayn, auch was ihr gesagt habt, ein 1-2-3-Kid.
Warum sieht denn jetzt ein Sami Zayn aus wie ein
Underdog? Sami Zayn doch nicht.
Weil der eben nicht der größte Typ ist, weil der nicht komplett zugestopft ist und Muskeln auf den Muskeln hat. der sieht halt aus wie, in Anführungsstrichen, normaler Typ. Also, der kommt da jetzt nicht rein wie ein LA Knight, wo du denkst, yo, da kommt jetzt der Kavenzmann. Der kommt, ne, wie diese typischen muskulösen Typen, die dann noch 1,90 groß sind.
Na gut.
Du weißt, was ich meine.
Du hängst dich sehr an diesem Vince McMahon, ich will große, muskulöse Männer im Ring haben auf.
Ja, also das sorgt ja direkt dafür, dass das ein Underdog-Look eben kreiert, ne?
Ja.
Also, weil das habe ich auch ähnlich bei einem Johnny Gargano zum Beispiel. Das hatte man auch, es hat sich auch so ein bisschen gewandelt, da kam auch Storyline dazu, bei einem Daniel Bryan, ne? Also, bewusste Wortwahl, ich fand, bei einem Daniel Bryan hatte man das, bei einem Bryan Danielson jetzt weniger.
Und dann
auch im Umfeld. Ja. Aber ich finde trotzdem auch, es gibt dann Leute, die sind Underdogs im Rahmen von einer Storyline, die sehen aber nicht zwingend so aus, sondern die sind anders. Also die sind anders Außenseiter. Da würde ich dann auch sowas zum Beispiel zuzählen wie ein CM Punk, wo dann sagst, okay, aufgrund des Looks, weil der passt hier irgendwie nicht rein. Auch damals ein Zack Ryder, weil der hatte ja schon diesen Superstar-Look, aber er war trotzdem Underdog-Außenseiter. Ein Jeff Hardy, auch ein Kofi Kingston, Also ich finde, es gibt Underdogs im klassischen Sinne und nochmal eine andere Art des Underdogs, auch im Sinne von der Storyline, wie der präsentiert ist, dass er irgendwo nicht reinpasst.
Also ich mag vor allen Dingen die zweite Variante. Das ist, also die erste ist die, die mich nie richtig catcht, weil ich halt weiß, okay, es gibt halt Booking. Was bei mir eher das ist, was richtig zieht, ist, dass wenn ich als Fan das Gefühl habe, ich finde den total toll, eigentlich möchte ich den weiter oben in der Nahrungskette sehen, aber
der wird klein gehalten.
Aber die Company sieht ihn halt nicht da und das ist für mich Jeff Hardy, die Reise, die er damals gemacht hat, wo er auch immer wieder verloren hat, die war so großartig. Ich habe das damals so gefeiert, dass er dann endlich diesen Titel hatte und das war halt eben, weil du kennst das als Wrestling-Fan immer, du kannst einen Wrestler ungefähr einstufen, wo du halt sagst, ja, das ist jetzt echt ein guter Wrestler, aber du weißt, das ist ein Bereich IC-Belt. Das ist so deine Region. Main Event, Heavyweight-Titel, nein, das ist nicht deins. Und Jeff Hardy war halt für mich genau derjenige, wo du sagst, ey, den kannst du immer den Midcard-Titel geben, alles super, das ist ein, ja, der kann auch mal kurz ein Match weiter oben haben, aber dem wird man nie sagen, du bist das Face der Company. Und am schönsten finde ich es, wenn halt das ein bisschen von den Fans ausgeht, wo du halt merkst, die Fans sehen eigentlich schon mehr in denjenigen, wünschen es sich, sie wissen eigentlich, es wird nicht kommen, aber es wäre irgendwie schön und dann passiert es, diese Reise.
Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Underdog-Charakter zu gestalten. Es kann ganz natürlich sein, quasi aufgrund der Körpergröße, wodurch du automatisch quasi immer als Außenseiter genannt wirst. Du kannst natürlich auch ein entsprechendes Gimmick haben. Ich finde zum Beispiel Zack Ryder, da hat man ja vorher gehabt diese Sache mit dem Internet-Champion mehr oder weniger, der hat sich ja selber so ein bisschen als Außenseiter dargestellt und ist ja dadurch overgekommen. Ich erinnere nur, als er über den Zaun geklettert ist, ne? What are you doing? I'm trying to get over! Und sowas, ne? Das hat er ja quasi von sich aus gemacht. Auch bestimmte, ich sag mal, Handicaps gibt's natürlich. Also ich erinnere nur an einen Zach Gowan zum Beispiel, der nur mit einem Bein gerasselt hat und dadurch automatisch in jedem Match ein Außenseiter gewesen ist. Ich sehe auch, wenn ich jetzt gerade so zum Wochenende schaue, vom WXW 16 Karat, ganz oft funktionieren auch Intergender-Matches, also Matches zwischen Frauen und Männern, über das Underdog-Schema. Wenn du eine Masha Slamovic hast, die jetzt am Wochenende gegen einen X-Men Axel Tischer gerasselt hat, und der ist halt einen riesengroßen Kopf größer, plus eben dann noch der Unterschied zwischen den Geschlechtern, hast du automatisch eine Underdog-Situation. Und dann hast du aber eben auch Underdog-Situationen, die durch die Storyline quasi hervorgebracht werden. Das kann zum Beispiel sein, zahlenmäßige Überlegenheit, ein Einzelner gegen eine Gruppierung. Das kann auch ein Ort sein, zum Beispiel. Wenn du nur an John Cena damals bei One Night Stand, da war John Cena auch der Außenseiter, auch wenn ich das nicht besonders mag, allein weil er eben in diesem Auswärtsspiel quasi gewesen ist, muss man es ja sagen. Und es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch Gimmick-Matches jemanden zum Außenseiter zu machen, natürlich. Also,
zum Beispiel, wenn du in einem Punjabi Prison Match gegen den Great Khali kämpfst, da weiß er, da ist der 20% stärker.
Ja. Wie so ein Goku, mit einem kurz anders.
Ja, aber klar, natürlich, also das wurde ja auch eine Zeit lang sehr gespielt mit TLC-Matches, wenn wir dann die Hardy Boys, Edge und Christian hatten, ne? Die Tables mit den Dudley Boys, Undertaker, Hell in a Cell. Klar, dass du dann sagst, okay, da ist er gefährlicher drin.
Ja, wir sehen es auch bei AEW zum Beispiel, der Hangman Adam Page und sein Texas Deathmatch.
Also jedes Adam Page-Match.
Ja, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Underdog-Charakter kreieren kannst und wie du eben auch eine Figur in bestimmte Positionen rücken kannst. Das wollte ich hier nochmal hervorheben, weil es ist nicht nur so, der sieht komisch aus und ist klein, so wie ich. Deswegen ist er automatisch der Underdog irgendwo.
So. Das stimmt.
Haben wir das geklärt?
Manchmal ist es eben auch Charakter. Also das innerhalb eines Matches gibt es ja auch manchmal, dass halt auf einmal das Underdog-mäßige immer weiter durchkommen, indem halt, selbst wenn die gleich stark sind eigentlich, aber jemand mehr leiden muss als der andere, aber nicht aufgibt.
Das stimmt. Verletzungen kann natürlich auch dazu führen, dass du quasi so eine Art Position hier einnehmen kannst. Ne? Wenn einer ein kaputtes Knie hat oder sonst was und dann quasi von unten hochkämpfen muss, ist eben auch eine Möglichkeit, um das zu machen. Wir haben aber gerade schon so ein paar Geschichten angesprochen, die wollen wir nochmal so ein bisschen ausführlicher hier rekapitulieren und ein paar, ja, besondere Geschichten hier nochmal sprechen. David, da muss ich dich natürlich ansprechen hier. Der Kid damals gegen Razor Ramon, ganz besonderer Moment, 17. Mai 1993 bei Raw. Auch das hatte man ja aufgebaut, muss man sagen. Ne? Da gab es ja auch vorher schon Auftritte vom späteren 1-2-3-Kid, auch da unter wechselndem Namen, dann teilweise Kamikaze-Kid und so, der hat dann gegen Leute wie Louis Piccoli gekämpft, Doink, ich glaube auch Bestien Booger war dabei, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ich finde, das hat man relativ geschickt gemacht, weil der war ja schon ein Name, ne? Der hat ja schon in Japan seine Lorbeeren eingeheimst, mehr oder weniger.
Und was aber kein normaler Mainstream-Gucker wusste.
Das stimmt, wusste ich auch nicht damals. Na, aber du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich. Also,
weil er halt auch körperlich natürlich so gar nicht in das WWF-Produkt damals reingepasst hat. Und dann eben dieser Sieg gegen Razor Ramon. Und man hat es ja nicht bei dem Sieg belassen. Das fand ich übrigens auch sehr gut. Und man hat ja dann auch direkt diese Geschichte hinten dran geschoben, die sehr
emotional gewesen ist. Das war das Wichtige im Übrigen. Also der Sieg selber war ja cool. Das ist immer ein toller Moment. Das war auch wirklich so, wo ich vor dem Fernseher saß und hat er nicht wirklich gemacht. Oh mein Gott, das hat er wirklich gemacht. Und auch beim Publikum hast du halt gemerkt, dieses Ungläubige, das ist gerade wirklich passiert. Aber die Geschichte danach, die hat es halt dazu gemacht, dass ich mich immer noch dran erinnern kann. Sei es halt, dass Razor Ramon irgendwann Geld geboten hat. Damit, hey, komm, ich gebe dir Kohle, wir kämpfen noch einmal. Und du wusstest halt ganz genau, eigentlich unter normalen Umständen verliert halt der Kid. Aber dann wurde daraus dann ja später noch so eine Dual-Storyline, dass Razor Ramon ja face geturnt ist und beide wurden dann halt auch eher Freunde, bis Respekt kam halt auf. Das, was danach kam, das war halt wirklich das, was es mich halt für mich besonders machte. Weil das war halt eben nicht so dieser eine Peak, den nimmst du mit, aber dann ach nichts mehr, sondern das ging ja über Wochen.
Das Interessante hier ist halt eben, dass Razor Ramon durch die Niederlage quasi auch zu sowas wie einem Außenseiter geworden ist, weil er der Einzige gewesen ist, der gegen den Kid verloren hat. Und Ted DiBiase hat dann das gemacht, was Bullies eben so machen, auch in der Schule. Der macht sich dann eben über den Außenseiter lustig. Und dann gab es eben ein Match zwischen den beiden. Letztes Wrestling-Match übrigens von Ted DiBiase damals. Also beim SummerSlam 93. Das hat man super geschickt gemacht. Ne? Der Kid ist dann in eine andere Richtung gegangen. 1-2-3-Kid, SummerSlam gegen IRS damals verloren. War aber da in dem Zeitpunkt auch egal. Andere Geschichte, die ich hier noch im Kopf gehabt habe von damals, war der Aufstieg des Barry Horowitz. Barry Horowitz war ja sowas wie ein Edeljobber für lange Jahre, der war immer wieder bei WWF Superstars und Challenge gesehen. Der durfte immer so 2-3 Aktionen mit reinbringen, aber hat eigentlich immer verloren, wenn man den gesehen hat. Und dann gab's
von 2-3 Minuten immer.
Ja, aber ich habe mich immer gefreut, den zu sehen, weil da wusstest du zum einen, dass das kann sowas wie, zumindest ein bisschen wie ein Match werden, weißt du? Du kennst ja auch die Jobber-Matches, die dann nur daraus bestehen, dass die Superstars ihre Finishing- und Signature-Moves abfeuern.
Du kanntest ja auch seinen Namen, das muss man auch dazu sagen. Du hattest ja oft Jobber, die du halt nie kanntest, aber Barry Horowitz, jeder Wrestling-Fan, der damals Wrestling geguckt hat, kennt den Namen immer noch.
Klar.
Eigentlich klar. Verrückt, aber es ist halt so. Und ja, das war der absolute Edeljobber, wo du halt weißt, okay, der macht seine 1-2 Moves, aber am Ende verliert der geht er raus, das war's dann. Und das Schöne ist halt, wenn dieses Schema aufgebrochen wird und er dann einfach gegen Skip kämpft und dann einfach gewinnt.
Ja.
Und dann in der Folge dessen ja wieder gewinnt. Und du dann einfach denkst, was ist denn hier los?
Man hat es ja so ähnlich gemacht wie mit Razor Ramon. Da wollte ja Skip dann auch unbedingt das Rematch haben und hat dann ja so ein 10-Minuten-Ding gefordert. Ich dachte, ich schaff's es nicht in 10 Minuten zu besiegen, ne? Aber wenn du dich über die Zeit rettest, dann bist du auch der Sieger. Oder schafft es ja dann Barry Horowitz doch da noch durchzukommen. Also auch das war eine coole Idee damals. Ich meine, aus Barry Horowitz ist jetzt im Vergleich zu einem Sean Waltman im 1-2-3-Kid jetzt nicht so viel mehr geworden, wenn man ehrlich ist. Aber der hat immerhin da seinen ersten und einzigen großen Push bekommen und hat ja dann auch durchaus bei Pay-Per-Views gewrestelt. Das war schon cool. Das war im Juli 1995. Und ich weiß, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie damals die Kommentatoren ausgerastet sind. Und ich glaube, damals auch dieses Horowitz Wins ist auch was ganz Legendäres
gewesen. Aber auch da zum Beispiel ist noch Sachen für Leute, die nicht schon 400 Jahre alt sind, so wie ihr.
Ich hatte noch was Altes.
Ja, ich kriege das rein. sonst schläft ja jeder, der irgendwie älter, jünger ist als 30, schläft dann ja sonst ein. Nee, aber weil es gerade dazu passt, wir hatten es jetzt ja auch noch mal in jüngerer, nennen wir es mal jüngere Vergangenheit, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, die gleichen Sachen zum Beispiel mit einem Heath Slater oder einem James Ellsworth, der hat auch einen AJ besiegen durfte. Ob das jetzt so sinnig war, sei mal dahingestellt. Aber gerade die Heath Slater-Sache, der dann vom, ja, sorry, du wurdest nicht gedraftet, weil keiner hat Bock auf dich, zu, du ercatchst dir hier einen Smackdown-Vertrag, zu, du ercatchst dir mit Rhino die Smackdown-Tag-Team-Belts, der dann ja auch dieses I Got Kids noch overgebracht hat. Das hat ja auch funktioniert eine Zeit lang.
Ja, also absolut. Und auch der zieht quasi dieses Gimmick auch noch so ähnlich durch, ne? Also davon profitiert er heute noch, weil das damals so gut angekommen ist. Ich würde mir auch I Got Kids Shirts jetzt kaufen, wenn ich ehrlich bin. I Got Kid, genau. Ich streiche aber das S so durch mit dem großen X. Nee, ich wollte auch noch als weitere Anekdote hier, wollte ich noch so ein bisschen in ECW-Gefilde gehen. Also da hast du natürlich auch jemanden wie Mikey Whipwreck zum Beispiel, der ja auch wenig gewonnen hat, bis gar nichts gewonnen hat und dann auf einmal Champion geworden ist, ne, im Three-Way mit Steve Austin und dem Sandman, wo auch Steve Austin damals gesagt hat, nee, der muss das Ding holen, der muss das Ding holen, die Leute lieben den, der muss das machen. Und da gibt's ja auch die geilen Segmente mit Mick Foley, Cactus Jack und Mikey Whipwreck und mit diese vor irgendwelchen brutalen Matches, ich weiß nicht mehr genau, wo es gewesen ist, wo dann gesagt wurde, wo Mick Foley dann sagt so, und Mikey, was bedeutet das alles für dich? Und Mikey sagt dann so, es bedeutet, ich werde sterben. Und dann sagt Mick Foley so, Mikey liebt es, er liebt es absolut, was da auf ihn zukommt. Liebe ich auch. Zu viel Wrestling geschaut in meiner Jugend. Egal. Aber auch das, Mikey Whipwreck, auch so ein klassischer Underdog-Charakter, der durch einen großen Sieg quasi dann wirklich vom Publikumsliebling, vom Fan der Herzen zu einem validen Star geworden ist. Und das kann man eben im Wrestling machen. Man kann das relativ schnell über das Knie brechen sozusagen. Wo passt denn da, weil viele das damals mit dem 1-2-3-Kid verglichen haben, David, wo passt denn für dich das Geschehen um Action Andretti da rein? Viele haben gesagt, Mensch, das war so ein 1-2-3-Kid-Moment für mich. War das für dich auch ein 1-2-3-Kid-Moment?
Das Match, wo er gewonnen hat, ja. Da sind sowohl Sarah als auch ich ausgemacht und einfach von, ui, was war das denn jetzt? Aber der Unterschied ist einfach, was danach folgte. Weil ich finde das wichtiger als Underdog, wenn du diesen Überraschungssieg hast, dass du dann halt nicht plötzlich als gleichwertig gesehen wirst oder eingesetzt wirst. Sondern lieber, dass du halt auch Gegnern aus dem Weg gehst und dass es halt länger dauert, bis es diese zweite Konfrontation überhaupt gibt. Aber er war dann halt auf einmal direkt an der Seite von Ricky Starks und nächste Woche direkt wieder eingesetzt. Und das war halt, es war zu schnell für mich, dass du jemanden auf Augenhöhe setzt, wo ich noch gar keine Reise mit ihm gemacht habe.
Deswegen, weißt du, was mein Problem gewesen ist? Entschuldige, wenn ich jetzt ins Wort falle. Aber mein Problem damit war schon im Match, dass der viel zu viel Offense reinbekommen hat.
Ja, ne? Das auch.
So, deswegen fand ich den Sieg zwar überraschend, aber es war nicht dieser, oh krass, guck mal jetzt auf einmal, was da passiert ist. Ne?
Ja, aber mich stört eher das, was man daraus gemacht hat, gebe ich ehrlich zu. Also dafür war halt der Moment einfach zu, also das Finish war halt einfach dann zu nett, aber danach, daran steht und fällt auch meistens eh beim Wrestling alles, auch wenn du einen Titel gewinnst oder sonst was, was danach kommt in der nächsten Zeit. Und das hat halt hier eben keinen Bezug für mich zum Kit oder sonstiges.
Sehe ich auch so. Kai, wie siehst du das?
Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, weil ich habe immer Angst, elitär zu klingen. Und ich denke mir dann, ja, ich glaube, wir sehen das alles viel zu analytisch. Damals war so, der hat gewonnen, boah, geil, Underdog. Und heute hat man andere Erwartungen, man macht vielleicht auch einen Wrestling-Podcast und analysiert das mehr. Aber prinzipiell bin ich da dann doch eher auch auf Davids Seite, wo ich denke, yo, der Sieg ist schon krass, rechnet keiner mit. Aber ich sehe das dann heutzutage und denke mir, ah, ist auch schon so manches ein bisschen mit der Brechstange. Die wollen das jetzt unbedingt so, die wollen jetzt hier overbringen. Ah, jetzt steht er natürlich dann Ricky Starks daneben, klar kommt er jetzt raus. Dann nerve ich mich manchmal selbst mit meiner Art. Aber
ja, nicht nur dich.
Ja, ich glaube halt, der Unterschied ist dann auch da. Ist es jetzt nur so ein überraschender Sieg oder macht man da eine vernünftige Storyline draus? Und ja, Action Andretti ist jetzt ja dabei, aber die Storyline ist nur, ja, der hilft Ricky Starks und kämpft auch gegen die JAS. Also ja. Das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, wo wir jetzt sagen, ah, okay, das ist Action Andretti, so entwickelt der sich, sondern ja, der ist anscheinend relativ korrekt zu Ricky Starks und hat auch gar keinen Bock auf die JAS.
Ja, also ich finde auch, dass man da nicht so viel draus gemacht hat. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich sehe halt auch nicht so viel in Action Andretti, das kommt auch noch dazu.
Also ja, ich halt auch nicht.
Ja, beim 1-2-3-Kid haben wir auch nicht so viel gesehen damals, muss man auch ehrlich sein. Das war jetzt nicht doch so, dass ich dachte, oh, Charisma-Bombe schlechthin, sondern ey, der ist schon verdammt dürr und sehr jung.
Das ist halt das, was ich meine mit diesem, wir gehen da vielleicht auch so ein bisschen zu analytisch dran. Wir sagen, was kann aus dem werden? Wie sieht er aus? Oh, der ist ja schon so, also, ne? Also vielleicht steht man sich da auch manchmal so ein bisschen selbst im Weg, keine Ahnung.
Nee, ich glaube eher, das ist ja die Aufgabe der Booker, dass du den, es ist wie ein Autor von Drehbüchern, du musst ja den Charakter, den du overbringen willst, dem Publikum näher bringen. Und sei es halt auch, dass er mal anfangs unsympathisch ist oder sonstiges, aber du musst halt zeigen, welche Hürden er nehmen muss. Und ich finde halt, er hat danach keine Hürden gehabt. keine Entwicklung, er musste sich ja nichts verdienen. Er war einfach nach dem Sieg, bumm, alles klar, bist ein Monster. Okay?
Klar, der Charakter ist absolut entscheidend. Und manchmal ist es aber auch so, dass sozusagen schon ein gemachter Charakter quasi in eine Außenseiterrolle gedrückt wird. Und wir haben gerade einen Mick Foley angesprochen, einen Mankind. Und ich finde, der ist so ein gutes Beispiel gewesen, Ende der 90er eben auch, der, wo man gesehen hat, das ist, der ist einen langen Weg gegangen von seinem düsteren Mankind-Charakter zu dem Comedy-Charakter quasi und dann eben hinterher bis auch hin zu dem Titelgewinn. Und David, ich finde, es ist umso spannender, hier ist es eben anders. Du hast keinen überraschenden Sieg, der den Initialfunken gibt, sondern diesen Augenblick, dass du sagst, nee, der hätte ja niemals Champion werden dürfen eigentlich.
Ich finde, bei ihm fängt die Storyline sogar noch eher an. Und zwar mit dem Interview mit Jim Ross.
Das stimmt.
Wo du halt den Mankind-Charakter hattest und auf einmal erzählt er halt über seine Gefühle. Und vorher war das halt einfach, du hast gemerkt, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der war eigentlich schon irgendwie böse. Aber auf einmal ist er halt eigentlich böser, der irgendwie aber dann die Motive so erklärt, dass du denkst so, oh Mann, armer Kerl. Und dann fing es ja an. Also das ist ja für mich die Grundlage, dass dann diesen Charakter, dieser armer Kerl, dadurch funktionierte die Geschichte, dass er versucht, ja, Freunde zu finden, beziehungsweise Anschluss zu finden. Und du konntest das als Fan so gut nachvollziehen. Und dann gebe ich zu, ich habe niemals gedacht, dass er den Titel wirklich holt. Das war halt so einfach die, so die Kirsche auf der Torte am Ende noch, dass sie den Weg komplett bis zum Ende gehen. Aber ich glaube, selbst wenn die das nicht gemacht hätten mit dem Titelmatch, mit dem Titelgewinn, wäre es trotzdem eine fantastische Underdog-Storyline für mich gewesen.
Und auch der ist ja zwischendurch gescheitert, muss man sagen, natürlich. Ne? Also da war es ja auch so, dass er mehr als einmal quasi in Straucheln geraten ist, niedergeschlagen worden ist, gerade in der Feder auch mit gegen die Corporation dann. Da gab es ja dann auch immer wieder die Rückschritte. Und das ist auch wichtig, auch gerade wenn du einen bestehenden Charakter hast, der darf dann auch auf dem Weg zum Triumph, muss der auch Rückschritte mit hinnehmen. Allein das macht ihn ja dann auch sympathisch und nahbar quasi, dass du jemanden hast, der diese Rückschritte kassiert und davon eben dann auch zurückkommt. Vielleicht sich verändert.
Der nur menschlich ist dadurch. Das ist wichtig. Ja, auch genau. Bei Filmen oder sonstiges, was halt nie funktioniert, ist ein Charakter, der unten anfängt, aber der halt durchgehend nach oben marschiert. Das ist halt, was ich, eine Way bei Star Wars, die funktioniert halt deshalb nicht, weil halt einfach, das ist zu stark, zu schnell nach oben. Bei Roman Reigns, wo man halt in der Anfangsphase, oder in den ersten Jahren, ihn als Single-Wrestler gepusht hat, es war einfach zu straight nach oben. Es gab kein Mal diesen wirklich starken Rückfall, wo du denkst, daran wird er zerbrechen vielleicht.
Ja, genau das. Und da haben wir dann zum Beispiel so Namen wie, Kai hat gerade schon Rey Mysterio genannt, Kai, da ist ja auch da gab es ja die Rückschläge. Ne? Wir haben gedacht, nach dem Rumble, Mensch, hier, also erstmal der erste große Rückschlag, natürlich der Tod von Eddie Guerrero. Der Rumble-Sieg dann als Triumph und dann verliert er sein Titelmatch wieder und so weiter und so fort. Auch da ist man ja einen großen Weg gegangen, bevor dann wirklich dieser Moment bei WrestleMania 22 kam, im Triple Threat gegen Kurt Angle und Randy Orton, wo dann wirklich dieser Außenseiter ja es doch noch geschafft hat.
Ja, übrigens auch das, glaube ich, ein Moment, der heutzutage viel mehr kaputt geredet werden würde, weil der ist ja schon sehr schnulzig, ne? So dieses mit dem Rumble-Sieg und der wird ja auch kritisiert von allen Leuten, die keine Ahnung haben, weil das war eine fantastische Performance von Rey Mysterio, wie er da in der Ecke lag, die 50 Minuten. Und das mit Orton, das war ja auch sehr drüber mit, yo, Eddie ist in Hell. Also das war natürlich sehr, sehr stark gewollt und ist jetzt auch nicht so schön gewachsen. Aber muss ich ganz klar sagen, eine Sache, die mich damals mega abgeholt hat. Und als dann da Ray dann doch den Belt holt, klar habe ich mich da gefreut wie sonst was, ne? Also ich fand das stark, das hat super bei mir funktioniert.
Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, selbst heute kannst du das genauso machen und es würde funktionieren, weil wir sind halt, egal wie analytisch wir sind, das Schöne ist doch, wenn du dann diesen Moment hast, so, ja, es läuft alles darauf hinaus, aber als Fan weißt du, was ist denn, wenn die es doch nicht machen? Weil dafür haben wir das schon viel zu oft erlebt, dass du dachtest, okay, das ist die Reise und dann doch nicht.
Ah, ich glaube, bei dem Rating wird man heutzutage sagen, boah, ist schon billig, schon ein bisschen drüber, schon übertrieben.
Daniel Bryan zum Beispiel damals, das war halt auch, wen hat es denn richtig überrascht, dass er den Titel am Ende gewonnen hat? Das ist, hat sich halt so abgezeichnet, aber trotzdem hattest du als Fan dieses, es kann ja trotzdem sein.
Und aber das hat deshalb trotzdem natürlicher gewirkt. Also jetzt nicht, weil, ne, wie gesagt, ich liebe den Rey Mysterio im Moment. Ich sag nur, dass man das heutzutage anders sehen würde. Weil Brian, also bei Brian ist ja auch das Schöne, der hat sich ja auch so ein bisschen, was wir auch gerade jetzt in der modernen Zeit viel mehr mögen, dieses Dirt-Sheet-Fan-Smart-Mark-Denken mit der WWE verknüpft, weil die Sachen, die wir immer vermutet haben, so nach dem Motto, ja, du siehst nicht so und so aus, du bist nicht das, du bist nicht gut genug, du bist kein Gesicht der Company, das wurde da ja auch dann aktiv gesagt in Promos, wo wir gesagt haben, so, ich hab's doch immer gesagt, dass die so denken, die da oben. Also, und da hat man das ja sehr, sehr schön vermischt, wo man dann noch die Authority jetzt zunimmt, wo wir gesagt haben, die wissen doch eh nicht, was wir Fans wollen, die haben doch keine Ahnung. Und dann holen sie noch Batista und Randy Orton und dann stehen wir alle da und sagen, seht ihr, die wissen wirklich nicht, was wir wollen. Und also da hat man das ja sehr schön genutzt und das wirkte ja dadurch natürlich ja gerade auch durch Sachen wie dieses, ah, du bist nur ein B-Plus-Player. Also
das okay, war ja schon. Ich meinte, ich habe mich eher auf den Abend bezogen, wo du halt wusstest, alles klar ist. Es ist vor ein Match angesetzt, du weißt ganz genau, wer gewinnen wird, weil er muss in den Main Event rein und im Main Event weißt du dann auch, was passieren wird. Aber trotzdem war es halt einfach, kann trotzdem diese Freude haben.
Klar.
Wenn du, dieses Konstruierte merkst, weil, ey, mal ehrlich, die Filme, die wir alle gucken, die sind halt auch alle gleich. Du weißt ja auch, am Ende gewinnen die Guten.
Was?
Entschuldigung, bei Avengers habe ich wirklich gedacht, dass es vorbei ist.
Was? Was war wo? Was?
Bei Avengers.
Ach so.
Naja, nach Endgame, ne, je nachdem. Kommt drauf an, wann auf, was zu gucken.
Nein, aber das brauchst du ja auch. Teil? Du willst ja was Positives am Ende. Du willst ja diesen Höhepunkt haben, das Happy End. Und das gibt's halt immer. Und egal, wie kitschig oder wie konstruiert es ist, vor allen Dingen, was man halt auch nicht als Fehler machen darf, von wegen, das ist eine Standard-Underdog-Storyline. Das ist erstmal egal, weil das Schema, es gibt nun mal gewisse Schemen bei Filmen oder sonst was und bei Wrestling auch. Das heißt nicht, dass das schlecht ist oder sonst was ist, kommt dann immer auf die Ausführung an und dann geht auch der Kopf halt irgendwann aus und das Herz geht an und fertig.
Es ist auch Vorhersehbarkeit, das haben wir auch schon mal gesagt, ne? Ist nicht unbedingt was Schlechtes. Also nee. Wir haben auch alle gewusst, dass Jey Uso wahrscheinlich gegen Sami Zayn irgendwann turnen wird. Und wir wussten auch, dass Sami Zayn irgendwann gegen die Bloodline turnen wird. Und trotzdem waren die Momente dann so groß und die haben uns mitgenommen. Und bei Daniel Bryan, da war's, das stand ja überall quasi, ne? Also schon geschrieben, dass er eben bei WrestleMania 30 den Titel gewinnen würde. Man hat ihm so viele Hürden entgegengeworfen, hat die alle genommen, er hat zigfach gewrestelt, ist zigfach niedergeschlagen worden und trotzdem hat er dann eben sein Match bekommen. Da kriegt er nochmal die Hürde mit Triple H am selben Abend. So, komm jetzt nochmal, der Papa muss hier persönlich ran, damit Batista und Orton quasi davor bewahrt werden. Und nein, das schafft er eben auch in einem fantastischen Match übrigens, muss ich dazu sagen. Also Daniel Bryan gegen Triple H. Richtig geiler Opener damals von WrestleMania 30. Und dann eben auch der Main Event. Also da war es ja doch auch so, guck mal, was hat denn der da alles gefressen? Also da war ja schon so an dem Punkt, wo ich dann aus heutiger Sicht sage, das ist schon ein bisschen viel, ne, mit der Analysebrille auf. Aber damals war mir jetzt auch egal, ne. Dann hast du halt den Moment genossen einfach und hast den mitgenommen. Und das war geil. Das
als Fan musst du auch genießen. Adam Page ist für mich immer auch eine klassische Underdog-Storyline gewesen. Als er den Titel geholt hat.
Gegen Kenny Omega hinterher, meinst du?
Ja, weil er ja auch derjenige war, der halt nicht dazugehörte und auch derjenige war, und das war das Wichtige, der immer wieder Rückschläge erlitten hat.
Ja, plus auch natürlich sein Charakter, den er gezeigt hat, wo er dann eben auch, ja, er hat die Nähe gesucht, hat seine alten Freunde haben ihn verlassen, er hat neue Freunde gefunden und so weiter und so fort. Bin ich auch dabei, also ich würde Adam Page da auf jeden Fall auch mit reinstecken. Auch der hat ja diverse Hürden genommen, ehe er dann am Ende wirklich das Gold sich umschnallen durfte. Ich würde hier noch einen Eddie Guerrero mit reinschmeißen. No Way Out 2004 vor WrestleMania 20. Einfach da nicht, also auch da ist der Weg lang gewesen natürlich, aber vor allem der Gegner war natürlich da, der Berg, den es zu erklimmen gilt sozusagen, der war natürlich riesig mit dem Brock Lesnar damals. Und dass er dann da wirklich gewinnt, das war auch so ein What-the-fuck-Moment eigentlich, weil du hast das auch überhaupt, also ich habe damals nicht damit gerechnet, ne, als man Goldberg gesehen hat, so, und als der dann da gewesen ist, hat man schon gedacht, ah, vielleicht ja doch, aber nee, das macht man nicht, ne, und dann gewinnt er das Ding eben doch. Auch da hat man gerade mit den Gedankengut der Smart Marks so ein bisschen gespielt, ne, war es hier ein Eddie Guerrero als Champion, das wird nie passieren, wenn du so einen Muskelberg wie Brock Lesnar hast, und entsprechend konnte man da zumindest kurzzeitig, hat man da bei WWF wirklich, oder WWE, wirklich groß die Gefühle erzeugt. Und das ist ja bis heute ein legendärer Moment auch, Eddie Guerrero.
Gefühle, dann müssen wir auch Stone Cold nennen. das ist ja auch Underdog-Storyline vor dem Herrn, aber halt auch schön lange erzählt mit immer wieder auch Rückschlägen und Problemen, wo du dann halt den Gipfel hast und dann hast du halt einfach den größten Star kreiert dadurch.
Wobei ich bei Steve Austin, das habe ich auch natürlich in so ein paar Listen, die es dann da auch gibt und Videos und so weiter und so fort, wenn man da so nachschaut, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer mit, weil Steve Austin auch sehr oft innerhalb dieser ganzen Geschichten so dermaßen Vince McMahon eine lange Nase gezogen hat und er ja auch diese Außenseiterrolle aktiv gesucht hat. Also andere werden da ja so ungewollt reingedrückt quasi, aber er hat ja sich aktiv quasi dagegen gewendet und hat ja auch durch seine Aktion dafür gesorgt, dass er quasi alleine steht.
Ja, aber das ist aber das Underdog-mäßige war dabei nicht, dass er alleine steht, sondern dass er halt auch nicht gegen einen Wrestler steht, der halt für ihn das Hindernis darstellt, sondern halt einfach gegen den mächtigsten Mann der Company, der halt dir alles in den Weg stellt und alles verhindern möchte, dass du diesen Titel kriegst und du halt einfach über jede Hürde drüber steigen musst und es auch machst. Ja. Und dann denkst du, dann hast du es jetzt geschafft, jetzt bist du nah dran, dann kommt auf einmal die nächste Hürde. Also für mich ist das eine Standard-Underdog-Storyline.
Ja, aber da würde mich tatsächlich mal die Meinung von euch da draußen interessieren. Schreibt uns mal, ist Steve Austin für euch innerhalb dieser Authority-Geschichte, innerhalb diesem Aufstiegs damals, ist das für euch eine Underdog-Geschichte? Weil das ist tatsächlich nicht das Bauchgefühl, das ich dabei habe.
Aber ich bin übrigens auch eher auf Olafs Seite.
Ha! Das ist schön.
Endlich mal.
Das hast du gar nicht live miterlebt. Du kannst gar nicht mitreden, Jüngling.
Jüngling, ganz genau. Ja, nee, aber deswegen finde ich das ganz ganz interessant, weil also meiner Meinung nach ist es nicht so 100%. Ja, Kai, was haben wir denn noch an so Underdog-Geschichten erlebt in den vergangenen vielen Jahren?
Also eine Sache, die ich natürlich nur erwähnen muss, weil es eine weitere Chance, ihn zu erwähnen, ist Cyberpunk 2011. Das sehe ich auch so ein bisschen als Underdog-Storyline, gerade in der Sache, wo er wirklich dieses ja, wir wollen dich hier nicht, beziehungsweise du bist nicht der, der uns repräsentiert. Ah, wir wollen dich dann doch wiederum mit diesem Vertragsding und alles. Das war ja schon auch eine Underdog-Storyline, weil auch ein Punk dann ja auch ganz klar gesagt hat, hier, ich bin anders, ich bin nicht das, was gesucht wird. Aber ich glaube, auch mit einer der größten Sachen der letzten Jahre, die auch eher zufällig passiert ist, war meiner Meinung nach Kofi Mania. Das Ende lassen wir mal raus mit Brock Lesnar und mit dem mittelmäßigen Title Run. Wir konzentrieren uns nur mal auf den schönen Moment bei WrestleMania selbst. Und das war ja auch weniger Storyline als irgendwas, was zufällig gewachsen ist. Und wo dann alle Leute gesagt haben, wir wollen diesen einen Moment, weil wir mögen Kofi und wir gönnen ihm das und hoffentlich schafft das. Und das war auch so eine kleine, in sich geschlossene Underdog-Storyline mit einem wirklich guten Heel Daniel Bryan auf der anderen Seite, was man da auch nicht vergessen darf, und einem wirklich schönen, emotionalen Finish.
Ja.
Kann man noch Frauen einwerfen?
Du kannst auch Frauen nur über Männer
werfen. Ich würde mich Becky Lynch nennen. Das ist für mich auch auf jeden Fall Underdog, weil dahingehend, du hattest Charlotte und Co., die ganze Zeit im Fokus waren. Becky Lynch war da, kassiert immer wieder. Und da waren es halt die Fans, die halt irgendwann sagten von wegen, nee, du bist besser als das. Wir sind damit jetzt nicht zufrieden. Wir buhen jetzt halt eigentlich den Star aus, weil wir sehen mehr in dir, aber du wirst halt nie als gleichwertig angesehen. Und dann hatte sie halt diese Transformation. Es ist mittlerweile halt natürlich nervig dann irgendwann geworden, aber die Reise dorthin zum Titel, das war für mich eine Underdog-Storyline, weil sie halt quasi aus ihrem Status, den sie hatte, der halt eben nicht gleichwertig war mit den anderen, es rausgeschafft hat und rausgearbeitet hat und ein bisschen gekämpft hat.
Ja, wobei man sagen muss, das war natürlich dann auch relativ schnell, dass sie ja dann auch in einen anderen Charakter geschlüpft ist. Deswegen so die große Underdog-Geschichte ist es jetzt für mich nicht, weil sie ja auch da schon. Also es ist natürlich so diese Jagd nach dem Titel, das auf jeden Fall. Aber tue ich mich ein bisschen schwer mit. Aber
also spätestens ab The Man war sie kein Underdog mehr.
Nee, dann das sowieso.
Nein, nicht, das sowieso. Das meine ich auch nicht mehr. Wirklich einfach nur diese
Als Zeit, sie noch langweilig war.
Als du halt merkst, okay, das Publikum sorgt gerade für etwas, was nicht so sein sollte normalerweise.
Ja, das stimmt. Wir hatten auch schon mal Momente, wo Promotion zum Beispiel eine Underdog-Rolle einnehmen konnten, oder? Also ECW zum Beispiel, vielleicht sogar AEW vor einiger Zeit, Kai?
Hä? Ja, also Underdog beziehungsweise frischer Wind, die jungen Wilden, ne? Also die bieten mir was anderes. Das ist auch da Underdog sehr gesehen als Außenseiter, ne? Die sind anders, die machen nicht den Mainstream, das mag ich, sei es jetzt ein TNA zu einer gewissen Zeit oder jetzt auch ein AEW. Dieses, es ist eben nicht das Schlachtschiff WWE, deswegen ist es der Außenseiter, deswegen holt es mich mehr ab, weil ich habe keinen Bock auf Mainstream. Und das ist ja auch häufig ganz gut.
Ich gebe zu, ich tue mich sehr schwer damit bei Promotions eine Underdog-Storyline zu sehen.
Nein, Storyline nicht, ist eine Underdog-Rolle bei den Fans, so würde ich es nennen.
Aber für mich gehört halt immer die Geschichte dazu und was halt auch ein Ziel hat. Und bei AEW habe ich jetzt zum Beispiel nicht das Ziel gesehen, als die gestartet haben. Ja, die wollen jetzt den Primus halt stürzen oder übertreffen und drüber hinweggehen, sondern einfach, nee, das ist halt eine Alternative. Eine Alternative ist für mich nicht Underdog.
Naja, aber dafür haben sie schon ganz gut in die andere Richtung geschossen. Ich erinnere nur an einen zertrümmerten Thron und solche Sachen, ne? Also, man hat ja schon ein relativ großes Zeichen gesetzt, auch zu Beginn gerade, und hat auch gesagt, man will die Branche revolutionieren. Also, das ist schon.
Ja, aber ich vergleiche es mit ECW einfach. Da war es halt auch so, dass ich nicht dachte, ja, das ist es, der Underdog, der es hinauswächst, der dann später die riesigen Hallen füllt und dann Stadien, die machen dann
größer. Ich glaube, wir definieren das gerade unterschiedlich.
Ja, für mich ist halt einfach wirklich diese Reise und dieses, was halt Gegensatz zu dir ist, dass du das übertriffst, dass du darüber hinausgehst.
Ich meinte das auch gar nicht. Ich meinte das gar nicht in der Storyline-Sicht, sondern ich meinte das eher so aus der Außensicht, die du quasi auf das Produkt hast. Und ich glaube, dass sehr viele durch die Dominanz von WWE in den vergangenen Jahrzehnten eben alle Promotions, die ein anderes Konzept anbieten, die sich lautstark quasi anders positionieren, sozusagen diesem Produkt einen kleinen Bonus geben und sagen, ach, guck mal, das ist das Kontrastprogramm. Klingt für mich erstmal interessant, weil ich bin ja gegen WWE oder WWE ist mir zu langweilig geworden, ist mir zu Mainstream geworden, da gucke ich doch mal woanders hin. Ich meine, mir geht es nicht darum, dass es irgendwie eine Wrestling-Story gewesen wäre. Das hatten wir auch mal, dass Promotions innerhalb von Promotions noch mal eine Storyline gehabt haben. Da bin ich aber gerade nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eher darauf hinaus, dass man quasi die Außenansicht, die Fanansicht da hat. Weshalb auch sicherlich ECW als Alternative beziehungsweise als ganz anderes Produkt auch gut funktioniert hat, weil es eben diesen Außenseiter, diesen Rebellenstatus damals gehabt hat. Darum ging es mir.
Wir sind an Underdog gestartet.
Total.
Ja, musst du mal realistisch sehen. Einfach ein paar Jungs, die hobbymäßig dann sagen, wir sprechen mal über Wrestling.
Und das machen wir heute auch noch. Ja.
Also ich wollte gerade sagen, also dafür, dass es kein Hobby ist, kriege ich hier zu wenig Geld.
Nein, aber ich will halt sagen, also das ist eigentlich auch dann so gesehen Underdog. Weil da gab es halt schon andere, die dann führender waren.
Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Gibt's noch aktuell klassische Underdog-Wrestler, die wirklich mit ihrem Charakter quasi dieses Bild prägen? Wir haben Sami Zayn angesprochen. David, gibt's noch mehr?
Ja, für mich auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal Richtung AEW, Orange Cassidy für mich, was halt sich sehr gut bei der Jericho-Fehde gezeigt hat. Darby Allin ist ganz klassisch. Ich finde auch ein Ricky Starks fällt darunter, einfach auch von seiner Statur, aber auch wie er die Matches hat. Er ist oft in Matches so, dass er viel einstecken muss. Dann ist noch Nummer 4. Ich überlege gerade, den hatte ich gerade im Sinn. Verdammt noch. Ach, Jungle Boy. Jungle Boy ist für mich auf jeden Fall Underdog.
Jungle Boy wollte ich auch nennen, obwohl ich finde, da geht's jetzt ja mittlerweile ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich fand, der war mal mehr Underdog, als er jetzt ist. Also Underdog war immer noch, aber also weniger, anders.
Also sein Ziel ist ja ganz klar, er ist halt, er möchte nach oben. Und da wird er halt, oder wurde er bisher halt nicht eingesetzt. Er ist oftmals in den Matches unterlegen und macht es halt oftmals durch den Willen aus, wodurch er dann doch gewinnen kann. Also für mich ist das halt schon so der Underdog, wo du halt diese Reise jetzt gehen kannst.
Ja, also ich finde, Jungle Boy kann man durchaus damit reinnehmen. Sehe ich aber, das ist ja auch jetzt so vom Herzen her, ist der für mich jetzt auch kein klassischer Außenseiter, sondern.
Also das war das, was ich meine. Also ich fand, Jungle Boy war mehr Underdog als Jack Perry jetzt ist. Weißt du, das meinte ich.
Ja.
Ja, natürlich.
Ja. Ich sag auch Jungle Boy. Allerspätestens seit der letzten Dynamite-Ausgabe natürlich, seit der aktuellen Episode, wo die Säulen von AEW hier den guten MJF gestellt haben. Da ist natürlich auch schwierig mit der Außenseiterrolle, ne? Also wenn du dann entsprechende Attitüde an den Tag legst, da wird es dann eben auch ein bisschen schwieriger. Nee, Darby Allin natürlich auch allein durch die, ja, durch seinen ganzen Look, ne? Durch den Look, durch den Charakter, den er hat, aber auch natürlich durch die körperliche Statur und all das, was er eben da mitbringt. Das kommt natürlich einiges zusammen und den sehe ich halt eben auch als Underdog, wo er dann eben auch echt gut funktioniert. Also Kai, wir beide haben noch zuletzt hier das Match mit Samoa Joe genommen. Da hat der super in diese Rolle gepasst, auch gerade, weil Joe ja da auch so
brachial unterwegs war.
Ja, ich habe das Wort gesucht, genau. Genau das. Ja, Kai, willst du hier noch was dazu beitragen hier an dem Punkt?
Ja, ich hab gerade so ein bisschen überlegt, wie wir denn noch in der WWE aktuell so als Underdog haben. Wer da so die klassischen Underdogs sind. Weil ich finde, den ich eingangs mal genannt habe, aber auch so ein Johnny Gargano, der hat da seinen Status ein bisschen verloren, ne? Von diesem, also ja, der war jetzt ja auch bei NXT nicht der Underdog, aber es war schon so dieses, das ist so unser Junge. Der gewinnt jetzt nicht immer, aber der beißt sich durch. Auch wenn wir so an Ciampa denken, dieses, komm, hol dir die Rache. Aber das hat sich sehr verlaufen, finde ich. Und sonst, wenn ich so im Man-Roster gucke, fällt mir gerade spontan nicht der Underdog ein. Du hast ja immer noch Leute, die in diese Statur passen, ne? Sei es jetzt zum Beispiel auch ein Ricochet oder so Leute, aber so wirklich einen Underdog habe ich gerade keinen. Oder hast du noch jemanden jetzt im aktuellen WWE-Roster?
Nee, ist tatsächlich so. Also wenn man da durchschaut, da ist nicht viel, was diesen Charakter gerade hergibt. Ist natürlich auch positiv, weil wenn du zu viele Underdogs hast, gerade jemanden, der so präsent gerade ist wie Sami Zayn, dann darfst du daneben nicht noch andere Underdogs haben im Prinzip, ne? Weil irgendwann ist diese Rolle eben auch ausgefüllt und dann wird es schwierig. Und dann nehmen die Leute das eben nicht mehr als Außenseiter wahr. Wenn alle, selbst Rey Mysterio ist ja kein Außenseiter mehr in der Art und Weise. Zum einen, weil er nicht im Titel geschehen ist, zum anderen, weil er andere Probleme hat und eben auch, weil er inzwischen auch einfach diese Vergangenheit hat, dass du sagst, nee, also der hat ja quasi eine Karriere auf Basis dieser Underdog-Rolle.
Der hat schon ein bisschen was erreicht.
Eben drum, ja. Eben drum. Man könnte vielleicht noch so ein bisschen, auch wenn er jetzt aktuell Champion ist, einen Wesley vielleicht damit reinnehmen mit seinen Challenges bei NXT, ne, wo er dann auch eben sehr oft gegen größere Gegner antritt und eben diese Herausforderung sucht.
Aber kann man da vielleicht am ehesten. Wir hatten das mal mehr, also auch wenn ich jetzt an so Sachen denke wie hier Fashion Files, also Breezango, die ging ja in Richtung diese quatschigen Außenseiter, wo man sich so denkt, ja gut, die gewinnen eh nix, ne? Dass man sowas hatte, so komische Teams auch, wie Heavy Machinery / Otis, ne, also unser Mann, unser Mr. Money in the Bank, ja, keine gute Entscheidung gewesen, aber das ging ja auch in Richtung dieser quatschige Außenseiter.
Ja.
Was ich mal gut finde, aber das darf man auch nicht zu inflationär verwenden, finde ich, weil da schwingt selten viel Emotion, wo du sagst, so, ich will jetzt, dass er gewinnt, sondern das, was man eher sagt, so wie ich bei Otis, ist schon witzig, wenn er jetzt gewinnt. Aber das sollte eigentlich nicht der Ansatz sein, meiner Meinung nach.
Das Ding ist eben auch, du hast auf der einen Seite so diese wirklich Underdog-Storylines, wo du eben die von David angesprochene Reise gehst und du hast dann eben diese Außenseiter-Charaktere, die dann auch als solche positioniert werden und im Prinzip eigentlich eher, wie du gesagt hast, für den kleinen Gag zwischendurch dienen oder irgendwie, ne, wo du sagst, ja, die mag ich irgendwie, aber ich weiß genau, dass die jetzt nichts Großes erreichen werden.
Ich glaube, bei Otis war die richtige Underdog-Storyline mit Mandy Rose.
Ja.
Ernsthaft, also das war jetzt nicht blöd gemeint, sondern das war halt wirklich so, nee, eigentlich zu weit weg und dann, doch, schön.
Ja, dieses bewusste Wortfall, der dicke Verlierer kriegt die geile Alte, wird sich so ein Vince McMahon gedacht haben.
Und es hat funktioniert.
Ja, natürlich, also auch da, ne, gab auch einen Pop. Also, das hatte schon sein Ding. Aber ich finde, wir hatten auch
der dicke Verlierer, der ist jetzt hier bei den Models, du.
Otis. aber ich finde, wir hatten auch schon häufiger Momente, wo man dachte, das könnte jetzt der Start sein. Und dann kam nichts. Und ich glaube, der allererste Name, der einem da einfallen sollte, ist natürlich unser Mann in Hollywood, Dolph Ziggler. Wenn ich so mal serious denke. Wo du dachtest, das ist jetzt dieser eine Überraschungssieg. Darauf kann man jetzt aufbauen. Und darauf wurde nicht aufgebaut.
Vor allem, es war die Performance. Das war einfach so, ja, es war genau das, was du sagst. Man hat gedacht, ja, ey, nächste Woche, jetzt schalte ich ein, mal schauen, was passiert, jetzt geht die Reise los. Nee.
Das ist eben gerade immer das Interessante an so Underdog-Geschichten, dass wenn man den idealen Moment verpasst oder wenn man aus irgendwelchen Gründen quasi nicht den berüchtigten Trigger zieht, dann kann aus einem Underdog eben auch ganz schnell wieder, ja, nicht Fallobst werden, aber dann kann der ganz schnell wieder irgendwo nirgendwo verschwinden und in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und das ist ja genau auch das, damit kommen wir zum Anfang des Podcasts zurück, was viele ja bei Sami Zayn befürchtet haben, nachdem er eben bei Elimination Chamber nicht die Championships gewonnen hat. Kai, und ist das bei dir schon abgekühlt oder wie ist das emotional?
Witzig, weil ich wollte das auch ansprechen und ich sage ganz klar, nee, es ist noch nicht abgekühlt. Hätte ich gerne den großen Moment gehabt? Ja, natürlich hätte ich den gern gehabt. Hätte es Sinn gemacht? Bin ich ganz ehrlich? Nee, hätte keinen Sinn gemacht zu dem Zeitpunkt. Weil das große Match, natürlich, klar wäre das geil. Ne? Und ich wäre auch ausgerastet, hätte mich gefreut bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt auch hier mit diesem großen Match, Cody gegen Roman am Horizont. Ja, dann können von mir aus noch 20 Leute in irgendwelche Foren schreiben. Das Match interessiert keinen. Nee, das juckt die Leute schon. Guck dir die Reaktion an, den Cody zieht, ne? So, mach mal die Ohren auf. Von daher finde ich es schon okay, aber ich bin halt sehr gespannt, wie wir jetzt zum Beispiel in einem Jahr zurückschauen werden. Mhm. Dass wir dann sagen, was ist dann bei Mania? Also wir wissen es jetzt ja noch nicht, ob Kevin Owens und Sammy dann zusammen gegen die Usos kämpfen. Wir gehen immer noch davon aus, aber aktuell sind sie immer noch nicht Freunde. Ne? Ja. Mal schauen, was da noch kommt in den nachfolgenden Wochen bei SmackDown und bei Raw for Mania. Trotzdem bin ich dann mal gespannt, wie es ist, wenn, falls sie sich die Belts holen, was dann kommt, wie dann das Momentum ist, was man dann daraus macht, ob es dann irgendwann wieder diesen Turn gibt von Kevin Owens gegen Sami Zayn, weil es Kevin Owens gegen Sami Zayn. Da bin ich halt sehr gespannt drauf und ob wir dann sagen, ja, vielleicht hätte man das da und da anders machen können, sollen, dürfen, müssen.
Ich glaube, gerade die Zeit nach WrestleMania wird die interessante sein. Sollten die Titel gewinnen oder nicht, ist für mich halt eher das Interessante. War das jetzt einfach nur, man ist diese Welle geritten mit Sami Zayn oder hat es halt auch wirklich Auswirkungen und man schiebt ihn als Single-Wrestler doch wieder in diese Gefilde und man erzählt die Geschichte irgendwann weiter. Also einfach.
Genau, das ist auch immer das große Fragezeichen, gerade bei so Underdog-Geschichten, diesen Moment zu kreieren, das ist nicht einfach, aber das ist sehr oft machbar. Aber dann danach auch diese Emotionalität mitzunehmen, das funktioniert sehr, sehr selten. Das hat bei Daniel Bryan nicht so wirklich danach gepasst. Rey Mysterio, der Title Run danach, war auch jetzt nicht so. Und wir können die ganzen Title Runs nehmen und meistens ist der Weg dahin viel, viel interessanter als das, was danach kommt.
Also auch Kofi, auch Hangman, ne?
Ja.
Ja, und das ist halt die große Kunst. Und das ist auch das Schwierige. Das hast du aber auch bei Filmen. Wenn du halt dieses große Highlight hattest, dann musst du dir was überlegen, wie kriegt man das wieder was hin? Eigentlich musst du ja wieder eine Reise machen. Musst du
aber
eine neue Problematik hinstellen.
Oder aber dazu,
wenn der weiter wächst. Also ich hoffe zum Beispiel, dass Sammy, sorry, bist du sofort dran.
Ja, ja.
Ich hoffe bei Sammy einfach, dass das jetzt nicht nur ein Wellenritt war, sondern und dann anschließend werden die meinetwegen Tech-Champs und dann ist alles so, als wäre nie was gewesen, sondern ich möchte oder ich hoffe, dass man einfach dann sieht, nee, man hat hier eigentlich wirklich einen Main-Eventer, den man nach WrestleMania genau dahin schiebt, um halt diese große Storyline zu machen.
Ja, wo man natürlich auch da so ein bisschen als, ich nenne es mal Schutz, sagen muss, es ist halt sehr häufig, wenn man einen großen Moment hat oder einen großen Title-Change, darauf dann gut zu folgen. Ne? Also das jetzt nicht nur zwingend auf Underdogs bezogen. Wir haben es ja auch gesehen, als dann ein MJF-Champ geworden ist. Danach war auch ein bisschen mau. Also gerade diese großen Titelwechsel, wo man sagen, oh, jetzt geht's los, ab dann bröckelt's dann manchmal. Deswegen haben wir auch häufig dieses Nach-WrestleMania-Loch. Dann denkst du, oh, jetzt ist was Krasses passiert und jetzt dümpelt's erstmal vor sich hin. So, dann kommt so die Zeit, wo man sagt, du, Dolph Ziggler, hast du nicht mal Bock, um Bell zu kämpfen? Also, das ist generell eine Kunst, die häufig irgendwie schwer fällt, zu sagen, wir hatten jetzt diesen einen großen Titelwechsel, wie geht's jetzt, wie machen wir auf diesem Level weiter, weil das geht ja fast nie, auf diesem hohen Level weiter zu performen, weil das ja eben der Moment ist, auf den hingearbeitet wurde.
fährst einfach nach Saudi-Arabien, fechtest irgendwie King and Queen of the Ring raus.
Dann läuft der Bums doch.
Dann läuft das alles. Konto ist voll, passt doch. Ja. Hallo?
Also auch da, weil ich muss jetzt auch ganz klar sagen, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn man dann wenigstens sagen würde, Kevin Owens und Sami Zayn kriegen jetzt auch einen dominanten, geilen Title Run als Tag Champs, ne? So, ja, ich hätte gerne auch noch mal irgendwann das Match Sami Zayn gegen Roman Reigns, um das irgendwie abzuschließen. Nur ich hoffe, dass sie dann die Belts nicht nur spazieren tragen, weil sie sagen, ja, die haben wir jetzt den Usos weggenommen und eigentlich sind die Belts jetzt wieder egal. Weil ich würde mir dann trotzdem wünschen, dass man eben diesen Aufschwung dann auch mitnimmt, um zu sagen, ja, die Fehde war persönlich, aber auch die Belts hier sind wichtig und für die kämpfen wir jetzt. Weil gerade die Tech-Belts im Gegensatz zu den Midcard-Belts in den letzten Monaten nicht mehr so geil präsentiert wurden.
Ja, weil aber auch die großen Herausforderer quasi gefehlt haben, ne, so auf der einen Seite. Und ich glaube, ja, dass Sami Zayn und Kevin Owens da schon.
Und die Usos auch verplant waren, ne, in der anderen Storyline.
Eben. Das ist eben auch dann echt ein Problem gewesen. Aber schauen wir mal. Also ich bin da Richtung WrestleMania echt gespannt, wie man da was zusammenbringt und wie man da die entsprechende Emotionalität kreieren wird. Ich hoffe, du nimmst Taschentücher mit, Kai.
Ja, mache ich.
Für alle möglichen Körperflüssigkeiten.
Ich wollte gerade sagen, entweder oben oder unten.
Oder beides.
Ob Sami Zayn gewinnt oder ob er verliert.
Sehr schön. David, hast du noch was? Möchtest du noch irgendwas ansprechen, irgendwie was rezitieren?
Nein.
Okay. Kai, möchtest du nachher noch was ansprechen zum Thema Underdogs?
Nee, ich habe CM Punk untergebracht, ich habe Jeff Hardy untergebracht. Ich habe mein Soll erfüllt. CM
Punk in jeden Podcast unter.
Ja. Deswegen ja.
Wir können über die besten Frauen-Matches aller Zeiten reden, irgendwann kommt CM Punk.
Ja.
Ja, weil CM Punk mit der Hälfte davon zusammen war.
Ich sag's ja.
Ja. Ach ja, wunderschön. Genau, aber dann sind wir an der Stelle jetzt, glaube ich, auch durch hier mit dem Thema Underdogs. Ich habe es angesprochen, nächste Woche geht's weiter mit Overrated. Overrated, genau. Werden wir über überbewertete Wrestler, Wrestlerin sprechen. Auch da gerne mal auf den Discord schauen, vielleicht da mal was reinposten. Gerne dann eben auch unter dem YouTube-Video, freuen wir uns drüber. Und in dem Sinne kann ich wie immer nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Schub gern aus, nächste Woche bist du fällig.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.